Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Leben teilen, so lautet das Motto des 102. Deutschen Katholikentags, der an diesem Wochenende in Stuttgart stattfindet und auf den wir heute schauen in dieser Sendung. Rund 30.000 Teilnehmende werden erwartet. Es ist der erste Katholikentag seit Beginn der Pandemie und steht unter den Vorzeichen vielfacher Krisen, auch natürlich der Krise der Kirche selbst, die ihre gesellschaftliche Relevanz immer mehr zu verlieren droht. In einem Jahr, in dem wohl erstmals seit Jahrzehnten eine Mehrheit der deutschen Gesellschaft nicht mehr Mitglied einer der großen beiden Kirchen in Deutschland ist. Eine andere Krise dagegen, die scheint bislang wenig Beachtung zu finden. Der Krieg in der Ukraine, der ist zwar als Thema omnipräsent, aber das Thema Friedensethik, das ist bemerkenswert unterrepräsentiert in Stuttgart. Auch darüber reden wir in dieser Sendung. Unmittelbar noch vor Beginn des 102. Deutschen Katholikentages wird die Deutsche Bischofskonferenz mit einem weiteren Fall mutmaßlichen Fehlverhaltens konfrontiert bei der Aufklärung sexuellen Missbrauchs, und zwar auf oberster Ebene. Georg Betzing, Bischof von Limburg, vor allem Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, er hat in seiner Funktion als Bischof einen Priester seines Bistums befördert zum Bezirksdekan, also zum regionalen Vertreter des Bischofs, und das, obwohl er von Vorwürfen sexueller Belästigung gegen diesen Mann gewusst hat. Das hat die Zeitung Christ und Welt in dieser Woche öffentlich gemacht. Für uns in Stuttgart auf dem Katholikentag ist meine Kollegin Christiane Florin. Frau Florin, vielleicht können Sie kurz erläutern, was wird Betzing konkret vorgeworfen und gibt es da schon Reaktionen aus der Kirche selbst?
Ja, ihm wird vorgeworfen, dass er einen Priester befördert hat, von dem er wusste, dass der mutmaßlich Frauen sexuell belästigt hat. Er hatte dem Priester zuvor genau deswegen eine Ermahnung ausgesprochen und ihn dann zum Bezirksdekan gemacht. Geschehen sind die Vorfälle 2000 und 2007. Betroffen sind, soweit bisher bekannt, zwei Frauen und darunter eine, die beim Bistum Limburg beschäftigt ist. Der Priester habe ihr gegenüber zunächst anzügliche Bemerkungen gemacht und ihr dann unter das T-Shirt gegriffen. Das hatte die Frau dem Bistum gemeldet. Ereignisse und Meldung fallen zwar in die Zeit, als Georg Betzing noch nicht Bischof von Limburg war, also vor 2016, aber er hat die Beförderung zu verantworten. Es gibt ein Foto, wenige Monate alt, das ihn mit diesem Bezirksdekan zeigt. Und pikanterweise hat Betzing genau bei dieser Begegnung davon gesprochen, dass alles auf den Tisch müsse in Sachen Missbrauch. Und die betroffene Frau hat dann Betzing wissen lassen, dass dieses Bild bei ihr Wut und Empörung auslöst. Und Betzing hat ihr darauf dann geantwortet, er müsse ihre Betroffenheit ernst nehmen, aber er könne sie nicht verstehen. Und so schrumpft eben die sexuelle Belästigung zu einem Empfinden. Das erleben übrigens erwachsene Frauen, die Opfer von sexuellen Übergriffen werden, häufig, dass ihnen einfach suggeriert wird, sie seien zu empfindlich. Und die Tragweite dieser Geschichte kann man auch daran erkennen, dass das Bistum die Darstellung der Zeitbeilage Christ und Welt in einer Stellungnahme im Kern bestätigt hat, aber darauf hinweist, dass der Priester ja Reue und Einsicht gezeigt habe. Es gibt auch eine interne Mail an die Mitarbeitenden des Bistums, die mir vorliegt. Und darin steht, es handele sich ja gar nicht um Missbrauch. Die Betroffene sei weder minderjährig noch besonders schutzbedürftig gewesen. Also da zieht man sich auf eine rein rechtliche Position zurück.
Die inhaltlichen Veranstaltungen in Stuttgart, die beginnen ja eigentlich erst heute. Aber Ihr Eindruck, haben Sie das Gefühl, dass diese Causa Betzing eine Rolle spielen wird auf diesem Katholikentag?
Na gut, sie spielt ja in der Berichterstattung schon eine Rolle, denn die Recherchen von Christ und Welt wurden von vielen anderen Medien aufgegriffen. Ich hatte gestern auch die Gelegenheit, mit anderen Frauen zu sprechen, die als erwachsene Opfer von Missbrauch geworden sind. Die sind natürlich entsetzt. Und die Vorwürfe gegen Georg Betzing waren auch Thema bei der Eröffnungspressekonferenz gestern. Der gastgebende Bischof von Stuttgart, Gebhard Fürst, wurde dazu von Kollegen befragt und hat überraschend deutlich sinngemäß gesagt, so etwas gäbe es bei ihm nicht. Man muss wissen, Georg Betzing hat eine gewisse Fallhöhe, nicht nur wegen seiner Position als Vorsitzender der Bischofskonferenz, Pressekonferenz, auch wegen seiner Aussagen zum Thema Aufarbeitung und sexualisierte Gewalt. Er erklärt ja bei jeder sich bietenden Gelegenheit, er sei für Aufarbeitung, Nulltoleranz, sein Bistum Limburg sei da vorbildlich. Er hat noch vor wenigen Tagen im Deutschlandfunk-Interview der Woche gesagt, er habe sich im Umgang mit Missbrauchsbetroffenen nichts vorzuwerfen. Und zugleich ist aber auch zu beobachten, was es bei kritischer Berichterstattung über sogenannte Reformbischöfe immer gibt, nämlich eine demonstrative Solidarität seitens der organisierten Laien. Gestern Abend beim Empfang sprach die Präsidentin des Zentralkomitees, Frau Stetter-Karp, laut und vernehmlich vom lieben Bischof Georg. Und das kann man ja nicht anders deuten als Solidaritätsbekundung mit einem Bischof, den man eben für den synodalen Weg braucht und dem deshalb eine gewisse Milde zuteil wird, weil er nützlich ist.
Stichwort synodaler Weg, lassen Sie uns zum Ende nochmal darüber sprechen. Beobachter sagen, konservative Stimmen innerhalb der katholischen Kirche sind gar nicht vor Ort in Stuttgart. Also diejenigen, die eben diesen synodalen Weg immer wieder kritisiert haben. Der Publizist Andreas Püttmann, der spricht gar von einem de facto Schisma im deutschen Katholizismus. Teilen Sie diesen Eindruck, jetzt auch besonders im Hinblick auf den Katholikentag? Und auch die C-Parteien
was die C-Parteien anbetrifft, da muss man sagen, Friedrich Merz war offenbar angefragt, hat aber abgesagt. Und ansonsten werden ja traditionell ohnehin eher Politikerinnen und Politiker in Regierungsverantwortung für Katholikentagspodien angefragt. Und in der Bundesregierung ist ja die CDU nun mal nicht mehr. Aber insgesamt sind auch weniger Politikerinnen und Politiker auf Podien. Es gab insgesamt mehr Absagen, was mutmaßlich auch mit dem Ansehen der katholischen Kirche zu tun hat. Und was die angeblich Konservativen anbetrifft und die Spaltung, ich würde die Gruppe, die nicht zu Katholikentagen kommt, auch nicht als konservativ bezeichnen, sondern eigentlich als autoritär, weil sie ja der Ansicht sind, dass es gar nichts zu diskutieren gibt, dass es um unveränderliche Wahrheiten geht und dass die Kirche eine göttliche Stiftung ist, die man nicht ändern kann. Aber diese Trennung in zwei Lager, die ist ja nicht durch Katholikentage bedingt, sondern die gibt es ja bei jedem Thema. Es gibt eben die eine Gruppe, die sagt, wir müssen etwas verändern, wir müssen uns im Grunde der modernen Gesellschaft auch anpassen, brauchen Demokratie. Und dann gibt es eben die andere Gruppe, die sagt, nein, man darf nichts verändern, das ist alles so göttlich gewollt. Und diese Position, das ist, ich würde das nicht als Spaltung bezeichnen, sondern das sind einfach mittlerweile unvereinbare Positionen. Und das ist eine notwendige Konfrontation, die da stattfindet. Spaltung hat ja immer so was Negatives, so eine Art Druckkulisse, aber es ist eben eine Konfrontation, die notwendig ist.
Live aus Stuttgart vom 102. Deutschen Katholikentag war das meine Kollegin Christiane Florin. Danke sehr. Seit Monaten ist der Krieg in der Ukraine das dominierende Thema, nicht nur in deutschen Medien. Das Thema ist natürlich auch in Stuttgart überall zu spüren. Auch der Bundespräsident hat ja seine Rede gestern genutzt für einen erneuten Appell an den russischen Präsidenten. Aber, auch wenn alle drüber reden, die Friedensbewegung in Deutschland, die steht aktuell fast so ein bisschen hilflos da. Die Friedensbewegung in Deutschland, die ist ja eng geknüpft an die christlichen Kirchen. Und wenn es um die moralische Zwickmühle von Krieg und Frieden geht, vor allem angesichts eines Aggressors, da steht die christliche Friedensethik aktuell mehr denn je auf dem Prüfstand. Es ist eigentlich das Thema der Stunde für intensive Debatten. Aber auf dem Katholikentag in Stuttgart, da ist Friedensethik, also der Beitrag der katholischen Kirche zur Debatte, allenfalls ein Randthema. Wie kann das sein? Dieser Frage ist mein Kollege Rainer Brandes nachgegangen.
In Deutschland werden wieder offene Briefe geschrieben. Intellektuelle setzen sich öffentlichkeitswirksam für oder gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ein. Bundeskanzler Olaf Scholz wird wahlweise als Kriegstreiber verunglimpft oder als ängstlicher Zauderer kritisiert. Und die Kirchen sind auffällig stumm. Jedenfalls ihre prominenten Vertreterinnen und Vertreter. Das jedenfalls empfindet Stefan Maas so. Er ist Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Baden.
Also ich sehe durchaus, dass Kirchenleute sich engagieren. Also zum Beispiel der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche Deutschland, Friedrich Kramer, der engagiert sich sehr. Aber es wäre natürlich sinnvoll, dass tatsächlich mehr Kirchenvertreter, Vertreterinnen sich äußern würden und auch klarer äußern würden. Aber da zeigt sich eben jetzt tatsächlich, dass diese Verunsicherung auch eben in den Kirchen dazu führt, dass viele sich dann nicht trauen, was zu sagen.
Eine Verunsicherung darüber, was richtig und falsch ist. Ob die kirchliche Friedensethik angesichts eines Angriffskrieges mitten in Europa noch passend ist. Dass alte Gewissheiten ins Wanken geraten sind, das spürt auch Irmestetter Karp. Als Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken leitet sie zugleich den diesjährigen Katholikentag in Stuttgart.
Ja, es ist natürlich schon eine gehörige Spannung, weil doch über Jahrzehnte, gerade auch in meiner Generation, wir selbstverständlich davon ausgegangen sind, vielleicht auch zu selbstverständlich, dass wir nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs glaubten, das sei Vergangenheit, und haben natürlich alle Hoffnungen darin gesetzt, dass wir tatsächlich auch über den Aufbau der internationalen Zusammenarbeit, der Friedensarbeit, dass es möglich sein würde, ohne Einsatz von Waffen weiterzugehen. Und jetzt müssen wir erkennen, dass wir vor der Frage stehen, ja, was tun, wenn da ein Aggressor in einer solchen Weise ein souveränes Land angreift.
So ist es kein Wunder, dass auch innerhalb der Kirchengemeinden teilweise heftig diskutiert wird über die Frage, wie sich Deutschland zum Krieg gegen die Ukraine verhalten sollte. Nun gibt es ein Forum, auf dem es die Möglichkeit gäbe, öffentlichkeitswirksam über Krieg und Frieden zu streiten: den Katholikentag in Stuttgart. Doch der Friedensbeauftragte Stefan Maas stellt fest,
dass das Friedensthema bisher nicht sehr stark vertreten ist. Und das lässt mich eher ein bisschen skeptisch werden, ob da dann was rauskommt.
Hat der Katholikentag also das Thema Friedensethik verschlafen? Irmestetter Karp, die Katholikentagschefin, würde das so natürlich nicht sagen, aber
wir stellen uns auch die Frage, insofern würde ich den Kern Ihrer Frage bejahen. Wir sehen auch, dass wir in Zukunft mehr Fenster noch offen halten müssen für ganz aktuelle Themen. Wer hat vor Februar 2022 geahnt, dass wir in so eine internationale Situation kommen würden? Ich sehe auch, es dürften mehr kontroverse Veranstaltungen sein. Wir haben versucht, jetzt aus dem, was seit Februar möglich war, noch ein paar Zeitfenster auch damit zu blockieren. Aber ich gestehe eines, könnten durchaus mehr sein.
Die großen Podien mit dem Bundespräsidenten oder dem Bundeskanzler, sie stehen natürlich im Zeichen des Ukraine-Krieges. Eines der wenigen Foren, das sich explizit mit der christlichen Friedensethik befasst, findet am Samstag statt. Stefan Maas, der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Baden, wird dort unter anderem mit dem Sozialethiker Klaus Ebeling debattieren. Stefan Maas geht es darum, in der öffentlichen Debatte klarzumachen, dass die christliche Friedensethik keineswegs gescheitert sei. Ganz im Gegenteil. Hätte man mehr auf die Forderungen der christlichen Friedensethiker gehört, die Situation wäre jetzt vielleicht eine andere.
Weil ich nicht sehen würde, wo das genauso umgesetzt worden wäre, was christliche Friedensethiker gesagt haben. Also tatsächlich ist ja nicht so, dass eine weltweite Abrüstung stattgefunden hätte.
Neben der Abrüstung ist Dialog eines der Kernbestandteile der christlichen Friedensethik. Doch Dialog stößt derzeit an seine Grenzen. Kann man mit der russischen orthodoxen Kirche noch auf Dialog setzen, wenn der Moskauer Patriarch Kirill den russischen Krieg gegen die Ukraine nicht nur nicht verurteilt, sondern auch wortgewaltig unterstützt? Schwierig, aber nicht unmöglich, meint die Katholikentagspräsidentin Irmestetter Karp.
Ja, es gibt einen Dialog, aber es gibt natürlich auch diesen Gratweg zu fragen, was können wir noch an Meinungen zulassen und wo sind auch Grenzlinien. Also ich glaube schon, das ist auch eine Zerreißprobe innerhalb der orthodoxen Kirche und damit natürlich auch eine Belastung für den Dialog. Trotzdem, es gibt keine Alternative dazu, als im Gespräch miteinander zu bleiben.
Für Sie wäre die Grenze des Dialogs dort erreicht, wo ein Vertreter oder eine Vertreterin einer Kirche 1:1 die Position Putins vertreten würde. Gerade jenseits von Russland aber sind die Haltungen auch innerhalb der russischen Orthodoxie sehr unterschiedlich. Denn die russische orthodoxe Kirche im Ausland untersteht zwar dem Patriarchat von Moskau, agiert aber weitgehend autonom. Längst nicht alle Vertreter der russischen orthodoxen Kirche im Ausland unterstützen also Putin, weswegen die russische orthodoxe Kirche im Rahmen des ökumenischen Dialogs auch auf diesem Katholikentag vertreten ist. Aber der Dialog bleibt trotzdem schwierig. Vertreter der russischen Orthodoxie tun sich weiterhin schwer damit, den Angreifer im Ukraine-Krieg beim Namen zu nennen und lassen teilweise sogar Sympathien für die Narrative russischer Propaganda erkennen. Der deutsche Metropolit Mark Arndt, seit kurzem Oberhaupt der russischen Kirche im Ausland etwa, hat Anfang März dem Westen eine Mitschuld am Ausbruch des Krieges gegeben.
Ein bisschen Ökumene und nur ein bisschen Frieden auf dem Katholikentag. Rainer Brandes hat dazu Stimmen gesammelt. Der katholischen Kirche, die haben wir schon angesprochen in dieser Sendung. Eine Krise, die angesichts der schleppenden Aufklärung der Missbrauchsfälle ja ganz massiv auch eine Vertrauenskrise ist. Aber bei aller Krisenrhetorik muss man schon auch feststellen, finanziell ist die Lage der katholischen Kirche immer noch recht komfortabel. Jedes Jahr nimmt sie rund 6,5 Milliarden Euro ein an Kirchensteuer. Der seit langem anhaltende Mitgliederschwund, der hat sich auf die Einnahmen bislang nur wenig ausgewirkt. Offenbar auch, weil eher reiche Mitglieder eher selten ausgetreten sind. Ausruhen kann man sich aber trotzdem langfristig nicht auf diesem Finanzpolster, denn langfristig wird auch hier der demografische Wandel zuschlagen, sagen Expertinnen und Experten. Also nicht nur wegen der Kritik von säkularer Seite muss über die Zukunft der Kirchensteuer nachgedacht und diskutiert werden. In Stuttgart auf dem Katholikentag geschieht das heute und mein Kollege Burkhard Schäfers, der hat vorab Positionen dazu eingeholt.
Stuttgart hat ein katholisches Hospiz, die Notfall- und die Obdachlosenseelsorge, katholische Kitas. Wie überall in Deutschland gibt es in der Stadt des Katholikentages zahlreiche soziale Dienste, die mitfinanziert sind aus Kirchensteuermitteln. Katharina Norput findet das richtig.
Wenn man sich das in einem größeren Kontext auch nochmal anguckt, würde ich schon sagen, dass ich gerne Kirchensteuern zahle. Kirche hat ja auch oder nimmt ja auch viele gesamtgesellschaftliche Aufgaben wahr, prägt auch die Gesamtgesellschaft nicht unwesentlich, auch wenn nicht immer groß irgendwie Kirche draufsteht, aber doch manchmal auch Kirche dann dahinter steckt.
Die 30-Jährige ist seit ihrer Jugend kirchlich engagiert. Bei Kolping, in der Jugendverbandsarbeit, inzwischen auch im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das die Katholikentage ausrichtet. Zwar hält Norput ihre Kirche für dringend reformbedürftig. Weniger Hierarchie, mehr Demokratie, eine bessere Kontrolle der Kirchenleitung. Die Kirchensteuer indes verteidigt sie. Ein Spenden- und Kollektenmodell wie in Frankreich oder den USA lehnt Katharina Norput ab.
Das deutsche System birgt ja schon auch eine gewisse Unabhängigkeit, eben auch von Spendengebenden, von denen man sich halt sonst auch gegebenenfalls abhängig machen würde und die dann unter Umständen auch Einfluss nehmen könnten. Dessen muss man sich natürlich bewusst sein. Deswegen halte ich das aber für keine so gute Alternative.
Etwa 6,5 Milliarden Euro Steuern fließen Jahr für Jahr in die Kassen der katholischen Bistümer. Die evangelische Kirche erlöst jährlich rund 5,5 Milliarden Euro. Jedes Mitglied der großen Kirchen zahlt im Schnitt knapp 300 Euro Kirchensteuer pro Jahr, so eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft von 2021. Spenden brächten ein Vielfaches weniger an Einkünften, wie das Beispiel Frankreich zeigt. Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik an der Universität Freiburg, sagt:
Von heute auf morgen die Kirchensteuer nicht mehr zur Verfügung zu haben, wäre für die Kirchen in Deutschland eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Also diese Volumina anderweitig finanzieren zu wollen, das ließe sich wohl kaum realisieren.
Feld und Norput diskutieren mit anderen auf dem Katholikentag über die künftige Finanzierung kirchlicher Aufgaben. Kritiker, etwa der Humanistische Verband, fordern immer wieder, das deutsche Kirchensteuersystem abzuschaffen. Es widerspreche dem Prinzip der Trennung von Staat und Religion. und stelle die Kirchen besser als andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die keine Körperschaft des öffentlichen Rechts sind. Dazu zählen etwa die meisten islamischen Gemeinden. Indes steht das deutsche Modell der Kirchensteuer zurzeit nicht grundsätzlich zur Debatte. Dennoch sagt Ökonom Lars Feld merkliche Veränderungen voraus.
Das ist durchaus auch kein schöner Ausblick, weil wir erstens demografisch alleine schon auch einen Rückgang bei den Kirchensteuereinnahmen sehen werden und dann andererseits die Kirchenaustritte bei den beiden großen Konfessionen in Deutschland dazu führen, dass das Kirchensteueraufkommen sinkt.
Dann wird die Frage dringlicher werden, woran die Kirchen künftig sparen. Der größte Anteil an den Steuereinkünften fließt in die Seelsorge, vor allem ins Personal. Große Posten in den katholischen Haushalten sind außerdem Kitas, Schulen und Bildungshäuser. Ein deutlich kleinerer Anteil von rund 5% geht in karitative Aufgaben.
Wenn man sich dann die Einrichtungen genauer betrachtet, leistet der Staat dann zusätzlich noch einmal an die Kirchen selber einiges an Zahlungen. Also beispielsweise Schulen, die von Kirchen betrieben werden, Kindergärten. In der Pflege wäre ich ein bisschen zurückhaltender. Also da kann man schon durchaus feststellen, dass sowohl in Altenheimen als auch in Krankenhäusern die Abgeltungen von Seiten des Staates nicht ausreichen und oft genug eben die Kirchen hier auch noch ihre eigenen Zuschüsse leisten müssen. Da muss man sehr stark differenzieren, und was machen die Kirchen mit dem Geld im Sozialbereich wirklich? Und letztlich ist es nicht so viel von dem Kirchensteueraufkommen, was in diesen Bereich fließt.
Dennoch, sagt der frühere Wirtschaftsweise Lars Feld, stünden die Kirchen dank der Kirchensteuer nicht so gut da, müsste der Staat in verschiedenen sozialpolitischen Feldern einspringen. Gerade in der Pflege seien die Kirchen essentiell.
Und man muss auch feststellen, etwas, was in der Öffentlichkeit ja eine Zeit lang auch anders diskutiert worden ist, die Diakonie und die Caritas zahlen somit die besten Löhne und Gehälter im Pflegebereich. Also wenn man da drüber diskutiert, wie ist denn die Situation der Pflegekräfte und wie schaffen wir es, dass der Beruf attraktiver wird? Die Kirchen zahlen schon ordentlich, die brauchen einen Verdi-Tarifvertrag nicht.
Zwei Dinge werden in der näheren Zukunft zentral sein. Erstens, ist die Kirche bereit, sich trotz sinkender Einnahmen in gleichem Umfang im Sozialbereich zu engagieren oder zieht sie sich auf innerkirchliche Aufgaben zurück? Und zweitens, welchen Stellenwert messen Gesellschaft sowie die derzeitige Ampelkoalition der Kirche bei, etwa in der Flüchtlingshilfe, der Altenhilfe oder der Kinder- und Jugendbildung? Katharina Norput vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken appelliert indes an hadernde Kirchenmitglieder, sich genau zu überlegen, ob sie austreten, um Kirchensteuer zu sparen.
Da muss sich jede einzelne Person auch der Konsequenzen bewusst sein, dass dann vielleicht gesellschaftliche Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden können, wenn sie halt über kirchliche Mittel auch finanziert werden. Da haben wir halt alle irgendwie auch Verantwortung für unser Allgemeinwohl.
Daneben sollten Kirchenmitglieder auch eine nicht monetäre Leistung hochschätzen, sagt der Freiburger Wirtschaftsprofessor Lars Feld, der der evangelischen Kirche angehört.
Eine wichtige Leistung der Kirche ist das, was Hermann Lübbe mal als Mechanismus der Kontingenzbewältigung bezeichnet hat. Der Glaube ist eine Möglichkeit, mit diesen Kontingenzen umzugehen und sie zu bewältigen, ohne daran zu verzweifeln. Das ist eine Leistung, die nicht in Euro gemessen wird und sehr, sehr wichtig ist.
Die Zukunft der Kirchensteuer, eines der Themen auf dem 102. Deutschen Katholikentag. Das war mein Kollege Burkhard Schäfers mit Stimmen dazu. Und unser Deutschlandfunk-Team wird natürlich auch in den kommenden Tagen live berichten aus Stuttgart. Und das war Tag für heute. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann nach 9.05 Uhr das Kalenderblatt. Und da geht es heute um den Deutschlandvertrag, der heute vor 70 Jahren unterzeichnet wurde. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.